Liebe Freunde, wir haben das letzte Mal uns mit dem Michael-Gedanken beschäftigt und haben betrachtet auch die Situation in unserer heutigen Zeit, wo wir in einer Welt drinnen stehen, die doch bereits zu einem hohen Grade, naja, man könnte sagen, götterleer geworden ist, geistentleert worden ist bis zu einem gewissen Grade. Wir haben also so verschiedene Stufen besprochen, die unsere Welt durchgemacht hat, also namentlich unsere irdische Welt durchgemacht hat und mit ihr die Menschheit, die damit verbunden ist, wo man also zuerst noch ganz lebte in unmittelbarem Umgang mit den geistigen Wesenheiten selber, also ein Teil auch als Teil eingebunden war in diese Gemeinschaft der geistigen Wesenheiten. Später hat man dann nur mehr die Offenbarung dieser Wesenheiten erlebt, das heißt, das war der Schritt, wo bereits eine äußere Schöpfung entstanden ist, nicht gleich so dicht und fest, wie wir es jetzt haben, also schon Seelisches ist bereits eine erste Hülle, könnte man sagen, in die sich diese geistigen Wesenheiten dann gekleidet und verhüllt eben haben. Später dann hatte man nur mehr die Wirkungen, spürte man nur mehr die Wirkungen, das heißt, man erlebte auch nicht mehr die Seelenwesenheiten selber, sondern nur mehr sozusagen die Kraftwirkungen der Götter in der Natur draußen. Das war insbesondere noch in der griechischen Zeit der Fall. Und jetzt leben wir in einer Zeit, in der wir nur mehr die zurückgelassenen Werke der Schöpfergötter eigentlich finden in der Natur. Das heißt, wenn wir die Natur richtig betrachten, finden wir überall in Wahrheit die Spuren der schöpferischen geistigen Wesenheiten, die unsere Welt hervorgebracht haben. Das heißt also, die Naturwissenschaft, so wie sie heute ist, hat einerseits recht, wenn sie sagt, dass sie die Naturkräfte, die Naturgesetze zunächst einmal ohne Rückgriff auf etwas Geistiges erklären will, weil es aktuell eigentlich nicht mehr darin wirkt, aber sie irrt überall dort, wo sie in die Vergangenheit blickt, wo sie also auf die Entwicklungsprozesse zurückblickt, sei es jetzt also Abstammung der Arten und so weiter, oder sei es auch Entstehung des ganzen Kosmos. Weil je weiter man zurückgeht, desto mehr findet man eben noch diese unmittelbar wirkenden geistigen Kräfte, bis man zuletzt eben überhaupt ins geistig Wesenhafte hineinkommt. Und das heißt also, an dem hapern diese ganzen Abstammungs- und Weltentstehungstheorien, dass sie das nicht berücksichtigen. Da ist immer die Problematik drinnen. Aber sie haben eben doch bis zu einem gewissen hohen Grade recht, wenn sie heute die Welt als eine Geistentleerte, die Natur als eine Geistentleerte darstellen.
Dazu habe ich eine prinzipielle Verständnisfrage.
Ja.
Wenn du sagst, wir haben also eine Geistesleere, ist es nicht so, dass es für uns der Eindruck einer Geisteslehre ist, weil wir den Geist nicht wahrnehmen?
Das ist auch der Fall, aber es ist auch tatsächlich, also eben in der Welt draußen so, dass sich die geistigen Kräfte in einem hohen Maß zurückgezogen haben.
Aber wenn jetzt jede Nacht der Mensch regeneriert wird durch Wesen, das sind ja geistige Wesen.
Das ist richtig.
Die sind ja da. Sie sind ja in hohem Maße da.
Es gibt natürlich auch noch eine ganze Menge Nachwirkungen, das muss man auch dazu sagen. Und es ist insbesondere auch die Situation des Menschen noch eine andere als überhaupt in der Natur draußen. Aber der Punkt ist auch, man findet auch in der Natur draußen natürlich noch geistige Kräfte tätig, nur ist der Weg jetzt ein anderer, wie die hineinkommen. Das haben wir das letzte Mal so ein bisschen angerissen. Nämlich in der alten Zeit war es so, dass sozusagen die Schöpfergeister und ihre Abgesandten, wenn man so will, bis zu den Elementarwesen hinunter, dass die eben unmittelbar durch die Natur gewirkt haben. Und von da herauf eigentlich den Menschenleib, also die menschlichen Leibeshüllen gebaut haben, also Astralleib, Ätherleib, physischer Leib schließlich, und sie bereitet haben zum Träger des menschlichen Ichs. Jetzt ist der Weg eigentlich ein umgekehrter. Wenn Geistiges namentlich in unsere Erdenwelt hereinkommt, kommt es eigentlich durch das menschliche Ich herein und geht von da auch bis in die Natur hinaus. Ist aber jetzt sehr abhängig davon, was wir Menschen hereinlassen oder nicht hereinlassen. Also namentlich, da wir doch ja sehr stark unter dem Einfluss auch der luziferischen und insbesondere arimanischen Impulse stehen, entstehen dadurch zum Beispiel sehr viele arimanische Elementarwesen in der Natur draußen. Aber der Weg ist sozusagen, man könnte fast sagen, der umgekehrte. Also durch den Menschen, der Mensch oder das menschliche Ich, genauer gesagt, ist eigentlich heute im Wesentlichen das einzige Eintrittstor für Geistiges in unsere Welt, wirkt aber bis in die Natur hinaus.
Da müssen in der logischen Konsequenz dann diese Erneuerung in der Nacht dann auch vielleicht nicht jetzt ganz, aber im Ende,
ja,
durch das Ich.
Ja, genau. Genau, wirkt aber dann trotzdem natürlich hinein in die Wesensglieder, aber eben durch das Ich und nicht am Ich vorbei. Und das ist auch ganz wichtig, also dass sich das entwickelt, weil die Kräfte haben sich erschöpft oder zurückgezogen, die auf dem anderen Weg wirken. Also auf die können wir eigentlich nicht mehr bauen. Da haben wir nur mehr die letzten Reste davon, beziehungsweise haben sich eben die Widersachermächte dessen bemächtigt bis zu einem gewissen Grad. Und das heißt, wenn Geistiges auf dem Weg noch hereinkommt, dann ist es eigentlich in der Regel nur die geistigen Kräfte der Widersachermächte. Und das sind heute ganz besonders die arimanischen. Und auf der anderen Seite, wenn man also jetzt noch in derselben alten Art glaubt, dass die Götter wirksam sind in der Natur draußen, dann verfehlt man eigentlich ganz den luziferischen Impuls.
Ja, aber es ist damit auch für sich ein luziferischer Impuls, jetzt zu sagen, jetzt hole ich mir das rein, jetzt verbinde ich mich in der Nacht mit den Menschen, mit den Gruppen, die mir richtig erscheinen. Das ist...
Naja, natürlich.
Das ist ja auch wieder ein Zwiespalt. Ja?
Natürlich. Das werden wir uns noch sehr, sehr, sehr viel genauer anschauen müssen. Genau das. Da ist eben der große Punkt, wo der Unterschied eben ist zwischen dem Ich und dem Ego. Das sind zwei ganz verschiedene Sachen. Dort, wo wirklich, wir werden jetzt heute genauer zu dem kommen. Das geht so weit, das werden wir dann genauer besprechen, dass sogar also Taten, die man wirklich aus dem Ich heraussetzt, also wo das Geistige durch das Ich hindurch wirkt, und da braucht man auch gar nicht gleich, jetzt wird man nur stolz auf sich selber sein, also ich habe es gemacht, weil das Ich ist in gewisser Weise eben einfach das Tor in die geistige Welt und die geistige Welt wirkt durch das Ich, aber immer auf individuelle Weise. Das ist der Unterschied. Früher hat es auf universelle Weise sozusagen aus dem Umkreis hereingewirkt. Jetzt wirkt es durch jedes einzelne Ich in einer ganz besonderen, individuellen Weise. Aber die geistige Welt ist mit dabei, die ganze. Ohne der könnte man gar nichts. Also im weitesten Sinne dann dieser Ausspruch des Paulus, eben nicht ich, sondern der Christus in mir, der eigentlich ja so, wenn man will, der umfassendste Begriff des in der Welt wirkenden Geistigen im Grunde ist. Also da muss man nicht hochmütig werden. Hochmütig wird das Ego. Das Ego hat aber genau in Wahrheit die Tendenz, sich immer abzugrenzen. Auch im Geistigen, das heißt nur einen ganz bestimmten geistigen Bereich herauszunehmen und den Rest zurückzustoßen. Also gewisses ist mir sympathisch, gewisse Art von Kräften, die mag ich, egal ob die jetzt für den Fortschritt der Welt wichtig sind oder nicht, sondern weil, ja, man sagt ich, aber in Wahrheit ist das Ego, das dann spricht. Das ist nicht das Ich, das ist das Ego. Das Ego und das Ich sind eigentlich zwei Gegenspieler, könnte man sagen. Es hat zwar das Ego vorbereitet, dass das Ich herein kann, weil das zum Beispiel dafür gesorgt hat, dass ein relativ in sich geschlossener Astralleib etwa entsteht. Also das Ego hängt nämlich mit dem Astralleib vor allem zusammen und gibt dem Astralleib also eine sehr abgeschlossene, für sich seiende Form. Das war die Voraussetzung, dass wir überhaupt ein individuelles Wesen werden können, dass da das Ich hinein kann. Wenn das in so ein allgemeines Astralmeer nur hineintauchen würde, wäre es also völlig verloren gewesen. Also es musste so ein kleiner abgeschirmter Bezirk entstehen. Nur dieser abgeschirmte Bezirk hat eben genau das Problem, dass es also ganz bestimmtes Seelisch-Geistiges an sich ziehen will und alles andere zurückstößt. Also da überwiegen eigentlich in Wahrheit die Antipathiekräfte, könnte man sagen. Also das heißt, das meiste wird zurückgestoßen, mag ich nicht, brauche ich nicht, will ich nicht. Aber ein kleiner Teil wird ganz begierdenmäßig sozusagen hereingezogen.
Man stößt ja das zurück, was einem ähnlich
ist. Ja. Richtig. Ja. Richtig, ja, das ist dann sehr unangenehm, wenn man das so vor sich sieht, und das stimmt. Das Ich aber eben ist eben gerade dieses ganz weit offene Tor, oder wie weit es eben offen ist, hängt eben von der Entwicklung des Ichs ab, aber es ist ein Tor, das sich öffnet in die ganze geistige Welt hinaus, in die ganze geistige Welt mit in absoluter Ausgewogenheit. Und daher ist, was hier wirklich durch dieses Tor des Ichs durchfließt, auch absolut, fügt sich harmonisch ein in das Weltganze. Weil es eigentlich aus dem stammt, es bringt es nur auf eine andere Seite, auf einer anderen Art wieder hervor sozusagen. Aber es schöpft aus der geistigen Welt und schafft dadurch jetzt in die äußere Schöpfung, das heißt letztlich bis in die sinnliche Welt hinein, sozusagen ein getreues Abbild des Geistigen.
Das Kennzeichen ist, dass es harmonisch ist. Oder dass es sich einfügt harmonisch.
Das ist richtig, ja. Das ist richtig. Das ist ein sehr wesentliches Kennzeichen. Das heißt natürlich nicht, dass das alles friedlich und immer ohne Waschdruck ist, weil es stößt natürlich überall dort an, wo die Widersacherkräfte sind, die eben gerade aber eine Disharmonie hineinbringen, aber wenn man auf die draufprallt, die muss einmal weggefegt werden. Das heißt, alles, in dem Widersacherimpulse sind, die werden weggefegt im Grunde, und das kann sehr dramatisch zugehen, und das erweckt nicht unbedingt gleich den Eindruck eines harmonischen Geschehens. Also das ist eben der Kampf Michaels mit dem Drachen irgendwo. Das ist also ein dramatisches Ereignis. Also zum Beispiel eine sehr hohe Form dessen, wie das Geistige hereinwirkt in die Welt, und zwar in ganz, ganz positiver, aus geistiger Sicht in ganz, ganz positiver Welt, ist zum Beispiel, wenn in der Apokalypse geschildert wird, die Ausgießung der Zornesschalen. Also da geht es ganz gewaltig zu dann in der Welt, wobei das also dann weniger natürlich Bilder für die äußere sinnliche Welt sind, da passiert das Ganze schon sehr viel mehr im seelisch-geistigen, aber es sind trotzdem dramatische Ereignisse, bei denen vieles weggefegt wird eigentlich, sozusagen in diesem Geistesfeuer untergeht und untergehen muss. Aber das sind eben gerade die Kräfte, die dieser harmonischen Entwicklung entgegenstehen. Die müssen weggefegt werden. Und während dieses Kampfes zischt es und brodelt sozusagen. Also das geht nicht so ganz friedlich immer ab.
Wenn man es jetzt aber auf die innere Welt, also
ja,
auf die eigene innere Welt, so haben wir Wesenheiten auch in uns,
ja,
die eben nicht harmonisch sind.
Genau, ja. Betrifft uns genauso.
Ja, und wenn man auf dieser Ebene jetzt verdrängt, wegdrängt,
ja,
geht es dann nicht eher um eine Verwandlung, um ein,
es geht,
um ein liebevolles?
Naja, es geht sicher, im Endeffekt ja, im Endeffekt ja. Nur, das ist, sagen wir so, in seiner Vollendung sicher noch ein fernes Ziel. Es ist schon richtig. Also wenn man wirklich so weit ist, dass man eben diese ganze Christuskraft in sich hereinlassen kann und sie wirklich hereinlässt in sich, dann passiert wirklich diese friedvolle Verwandlung, diese Durchlichtung der negativen Kräfte. Weil letztlich geht es ja auch nicht nur um den Kampf gegen die Widersacher, sondern um die Erlösung der Widersacher. Das ist ja da eigentlich der letzte große Gedanke dann, dass die Widersacher eigentlich nicht nur bekämpft gehören, sondern erlöst gehören. In gewissem Sinne haben sie ja auch im ganzen Schöpfungsprozess eine Aufgabe übernommen. Es ist ja nicht nur einfach eine Bosheit dieser Wesenheiten, dass sie sich so verhalten, so in gewissem Sinne wurden sie sogar dazu ausersehen, als widerstandsbietende Kräfte in der Welt zu wirken.
Aber wenn wir jetzt auf unsere, auf meine Innenwelt ich kann das nicht als direkte Widersacherkräfte sehen, sondern eben als Wesen, die sich wohl mit Widersacherkräften auch nähern.
Ja.
Auch von mir selber genährt und gelebt werden.
Natürlich, ja. Schon. Naja, sicher ist es.
Also auch mit zwei Segen ihrer Brust.
Mindestens. Ich meine, man muss ja denken, eigentlich durch alles, was wir tun, was wir denken, was wir empfinden, durch alles das zum Beispiel schaffen wir ununterbrochen Elementarwesen. Wir schaffen sie dadurch. Also eigentlich, in weit jeder Gedanke, den ich bilde, ist eigentlich ein Elementarwesen, das entsteht. Jede Willenstat, die ich hervorbringe, damit sind unzählige Elementarwesen verbunden, die entstehen durch unsere Kraft und die jetzt natürlich also gewisse Eigenschaften von uns mitnehmen sozusagen, die dann teilweise ergriffen werden von den Widersachermächten und
bleiben in uns oder gehen die hinaus in die Welt?
Naja, sie bleiben zunächst in uns, sie gehen aber mit unserem Tod. Wenn wir die Erdenwelt also verlassen, dann gehen sie in die Naturwelt über. Und da ist eben dann wieder sehr die Frage, wie sie da wirken, das hängt eben dann sehr davon ab, wie wir uns entwickelt haben. Das macht also einen wesentlichen Teil eben der heutigen, in der Natur noch geistig wirkenden Kräfte, geistig jetzt im weitesten Sinne, aus. Aber das sind eben die durch uns hereinkommen. Weil früher sind einfach in der Natur praktisch nur jene Elementarwesen gewesen, die durch die Schöpfergötter selber hineingekommen sind. Heute ist es eigentlich eher umgekehrt, durch uns entstehen Elementarwesen und die gehen hinaus in die Natur. Wirken dort in ähnlicher Art wie die früher, der Ursprung ist ein ganz anderer. Und das heißt, in dem liegt dann alles drinnen an unseren Tugenden, aber eben auch an unseren Untugenden, die wir hineinbauen. Und Untugenden sozusagen im allerweitesten Sinn ist eben alles das, was sich das Ego mit einer gewissen Antipathie anderes zurückstößt und nur Bestimmtes, was ihm lustvoll in irgendeiner Form erscheint, an sich reißen will. Jetzt muss man auch dazu sagen, bis zu einem gewissen Grad ist der Mensch natürlich lang noch nicht so weit, dass er das also völlig jetzt von einem Tag auf den anderen ablegen könnte. Das man muss einmal Schritt für Schritt drauf kommen. Und das Ziel der Entwicklung besteht also zweifellos darin, erstens einmal alle diese Kräfte, die wir in die Natur in Form von Elementarwesen hinausgesandt haben, zu verwandeln, sodass sie eben dann zu wirklich positiven, harmonisch wirkenden Kräften werden, im Zuge unserer künftigen Inkarnationen noch, das geht natürlich nicht im Zuge eines Erdenlebens. Aber bis wir wirklich zu dieser richtigen Verwandlung kommen, sind wir zwischendurch immer wieder schon noch in die Situation gestellt, wo wir einfach kämpfen müssen. Auch mit diesen Wesenheiten, die wir selbst geschaffen haben. Mit denen haben wir arg zu kämpfen. Also, mein Gott, das Ganze wirkt natürlich noch stärker dort, wo Menschengruppen zusammenwirken. Nicht? Weil durch Menschengruppen kann immer noch höheres, stärkeres Geistiges hereinwirken. Das heißt etwa, was in unserem sozialen System lebt. Wenn, wenn da ungesunde Dinge drinnen sind, dann entstehen da sehr mächtige Elementarwesen, die, naja, heute teilweise sehr negativ sind, die gar nicht so positiv immer sind und die dann ein sehr starker Hemmschuh in der Entwicklung drinnen sind. Und darum, beispielsweise lag ja Rudolf Steiner so am seinem Herzen auf dieser Gedanke der sozialen Dreigliederung etwa. Weil so wie das soziale System heute praktisch weltweit aufgebaut ist, selbst dort, wo es noch relativ gut funktioniert, wie bei uns, ich meine, relativ gut funktioniert es ja zumindest äußerlich, aber im Prinzip ist es also absolut nicht entsprechend der Stufe der geistigen Entwicklung, auf der wir jetzt stehen. Und tritt daher sehr, sehr stark hemmend dem entgegen. Und tritt hemmend also vor allem entgegen, dass das individuelle Ich wirklich seine Kräfte entfalten kann und auch aufgerufen ist dazu, sie zu entfalten. Das ist das Problem. Es wirkt also immer noch vieles in unserem sozialen System, was eigentlich in frühere Zeiten gehört. Dort berechtigt war, aber jetzt in der Art eigentlich nicht mehr ganz berechtigt. Ist also bereits verwandelt hätte werden müssen. Ich meine, es ist natürlich, sind kleine Schritte sind vorangegangen, das ist schon klar. Ich meine, der geistige Zug ist doch so stark, dass selbst wenn die Leute es nicht wollen und es nicht bewusst machen, dass gewisse Dinge trotzdem passieren, weil einfach eine ganz starke geistige Notwendigkeit dazu vorhanden ist. Aber es passiert halt so halbherzig dann immer nur und hat dadurch eben nicht die Harmonie, die es eigentlich haben sollte, sondern es spießt sich eben, weil alte Kräfte mit zeitgemäßen immer wieder in Konflikt geraten. Und natürlich auch wenig Mut, also gerade in der Politik natürlich wenig Mut ist, also den Schritt zum Neuen zu wagen. Ist auch klar, weil die wenigsten verstehen es und dann, wenn irgendwas nicht gleich funktioniert, dann werden sie verteufelt, das ist eh klar. Und natürlich, so große Systeme zu ändern, ist immer sehr, sehr, sehr heikel und sie gründlich zu ändern. Also gerade so ein Schritt wie die Dreigliederung wäre natürlich eine gründliche Änderung.
Ja, zuerst muss man sie gründlich einmal durchdacht haben und dann im Kleinen versuchen zu leben und dann kann man überhaupt daran denken, es im Großen zu versuchen. Das fehlt ja alles.
Ja, das ist richtig, ja. Ich meine, der Impuls wurde schon damals in den 20er Jahren mehr oder minder abgewürgt. Und dann ist eh ziemlich gleich die Katastrophe gekommen. Also schon der Erste Weltkrieg war ja Ausdruck eigentlich dessen, dass das System nicht mehr funktioniert, dass da man mit eben falschen alten Kräften umgeht. Und der Zweite Weltkrieg war dann die praktisch fast notwendige Folge davon. Die hängen ja eigentlich ganz eng zusammen. Also das. Aber da hätte sicher, wenn sich ein Verständnis ergeben hätte für den Dreigliederungsimpuls, hätte man Dinge abfangen können. Ich meine, was man heute als Fortschritt hat, ist, dass man sicher gewisse Mechanismen, die damals in den Abgrund geführt hat, bis zu einem gewissen Grad durchschaut hat und blockiert hat oder etwas sorgfältiger damit umgeht, aber der große Schritt ist das noch nicht. Weil der Punkt ist, es fehlt einfach fast noch mehr als damals das Bewusstsein, dass einfach was Geistiges hinein muss. Nämlich gerade ins praktische Leben. Nicht irgendwo in irgendeinem geheimen Zirkel oder in irgendeiner Kirche auch. Das nützt auch nichts. Wobei gerade diese Kirchen und so dann oft eh das Geistfernste sind, was gibt. Jetzt habe ich da was Böses gesagt. Aber, Aber ich meine, da ist teilweise wirklich oft das Verständnis fürs Geistige auch komplett erstorben in Wahrheit. Und das sind einfach nur Dogmen, die sich auf Vergangenes stützen, aber wo nichts geistig Lebendiges drinnen ist. Das ist das Drama der Kirchen eigentlich. Und das,
ja, aber es ist auch wieder, es sind immer wieder einzelne Persönlichkeiten, die das ihre hineinbringen.
Ja, natürlich, natürlich. Natürlich. Ich meine, das ist ja auch die große Hoffnung und eigentlich das ist ein ganz neues Prinzip, dass es ja heute nur mehr durch die Individuen geht. Und wenn es auch einzelne wenige sind, man muss halt dann auch die Geduld haben, die Dinge reifen zu lassen. Es ist schon klar, wenn jetzt ein Mensch einen gewaltigen Impuls in die Welt setzt, ist trotzdem nicht morgen gleich die ganze Welt anders geworden. Es dauert. Gerade solche großen Prozesse wie den Umbau des ganzen sozialen Lebens und solche Dinge brauchen eine gewisse Reifezeit natürlich auch. Aber das ist letztlich die große Hoffnung. Nur der Einzelne kann etwas tun. Also genau dieses ewig heute zu hörende Wort, was kann der Einzelne schon tun, das ist also genau das Verkehrte. Früher war das anders. Früher musste eben irgendeine große Volksgemeinschaft oder was da sein, die dann die Bewegung in Schwung gebracht hat. Ich meine, man nehme noch als letztes eigentlich das Griechentum im Grunde. Ich meine, dieser gewaltige Impuls, der durch das Griechentum hineingekommen ist. Das ist so eigentlich im Grunde der letzte große Schritt in der vorchristlichen Zeit, wo es noch nicht voll auf das einzelne individuelle Ich gesetzt ist. Aber alles, was danach kommt, fordert eigentlich die Taten einzelner, individueller Menschen, die eben einen geistigen Hintergrund haben müssen, wenn sie im positiven Sinne wirksam sein müssen. Wie bewusst das ist, ist eine andere Frage, aber es muss immer bewusster werden, sagen wir mal so. Es hat sich ja auch also im Zuge dieses ganzen Geschehens die Art geändert, wie die Menschen denken überhaupt, wie sie Erkenntnisse finden, wie sie zu neuen Ideen kommen. Ich meine, das Denken, wie wir es heute kennen, das ist überhaupt was sehr Junges im Grunde. In alten Zeiten war Denken eben nichts anderes als ein Verkehr, unmittelbarer Verkehr mit den geistigen Wesenheiten, das war Denken. Ich erlebe, was diese geistigen Wesenheiten tun und sozusagen miteinander verabreden, wenn man das jetzt so bildhaft sagen darf. Und das macht eigentlich meinen Gedankeninhalt aus. Und es gab aber natürlich noch keine Spur von dem, was man nennen kann, Eigendenken des Menschen. Er konnte nur staunend wahrnehmen, was die Götter da sozusagen verhandeln und wie die Götter beschließen, die Welt zu bauen. Das kann man wahrnehmen und man kann sich so zum letzten, untersten Ausführungsorgan dazu machen. Daher natürlich auch keine Spur von menschlicher Freiheit zu dem Zeitpunkt, auch noch kein wirkliches Ich-Bewusstsein da. Weil unser Bewusstsein eben damals noch ausgedehnt war auf die ganze geistige Welt, aber ohne sich als Mittelpunkt zu spüren. Mit der Zeit ist das eben immer mehr eingeschrumpft. Ich meine, dann hat man eben die seelische Offenbarung noch irgendwie erlebt, dann hat man noch lebendige Gedankenformen erlebt zum Schluss, das ist in der griechischen Zeit, also namentlich Platons Ideenwelt etwa. Wenn er die Ideen schaut, dann schaut er im Grunde noch diese lebendigen Gedanken gebildet, die aber nichts anderes als die äußere Hülle dessen ist, was dahinter die geistigen Wesenheiten tun. Aber er sieht halt nur mehr die äußerste, aber noch lebendige Hülle. Und das ist eben noch in der griechischen Zeit lebendig, wirkt sogar dann noch nach, man kann sagen, naja, die letzten Reste eben wirklich bis zum 14., 15. Jahrhundert dann herein, also wo unsere Neuzeit, wo das Bewusstseinsseelenzeitalter begonnen hat. Bis dahin wirkt das teilweise noch nach. Wenn man nimmt, also interessant war das ja bei den Scholastikern zum Beispiel. Die Scholastiker erleben noch letzte Reste dieses lebendigen Gedankenlebens. Es ist zwar nicht mehr ganz schemenhaft, es ist so schemenhaft, dass sie eigentlich gar nicht mehr wahrnehmen, was das jetzt alles ist, aber sie haben doch trotzdem die Gewissheit, es ist da. Sie haben auf der anderen Ebene aber schon eben sehr stark das Gefühl dafür entwickelt, es gibt ein Eigendenken des Menschen. Das ist verwandt dem, was da draußen in der Welt wirkt. Man spürt irgendwo, es hat den gleichen Ursprung, aber da bin ich jetzt drinnen tätig. Ich tue da eigentlich so etwas Ähnliches, was die Götter da draußen tun, halt in sehr viel kleinerem und bescheidenerem einem Maßstab. Aber auch das haben die Scholastiker ganz stark auch gepocht. Eben einerseits, es gibt draußen in der Natur dieses lebendige Gedankenweben. Ich kann es nur eigentlich gar nicht mehr wirklich wahrnehmen. Aber ich weiß, es ist da, so viel sehe ich noch. Es ist verwaschener Schatten, aber so viel sehe ich, ich weiß, es ist da. Andererseits, ich als Mensch kann etwas Ähnliches aus meinem Ich heraus erzeugen. Das war die Position der Scholastiker. Denen gegenüber standen die arabistischen Denker, also die dann aus dem Islam herausgekommen sind. Bei denen war es etwas anders. Die waren ja die Vorläufer für die Naturwissenschaften insbesondere. Die haben zwei interessante Sachen gehabt. Einerseits haben sie dieses lebendige Gedankenweben, das die Scholastiker zumindest noch geahnt haben, also in der Schule von Chartres zum Beispiel noch ganz stark geahnt und teilweise wirklich geschaut noch haben, dann bei den Dominikanern dann nimmer, da war das weg, aber man hat zumindest noch gewusst, es ist da, auch wenn man es nicht mehr im Detail fassen konnte. Das hatten die arabistischen Denker nicht mehr. Das war für die zu. Sie haben aber dafür etwas anderes gehabt. Sie haben durchaus ein inspiriertes Denken gehabt, nur es war jetzt nicht mehr inspiriert durch diese ursprünglichen Schöpfergötter, die unsere Welt hervorgebracht haben, sondern in Wahrheit inspiriert durch Ahriman. Und das heißt, sie haben eigentlich nur mehr diese abstrakt mechanistisch wirkenden Kräfte in der Natur gesehen. Aber sie haben das als Inspiration Ahrimans empfangen, nicht in Wahrheit durch ihr Eigendenken. Da ging ja dann der große Streit zwischen den Scholastikern und den Arabisten eben, dass die Arabisten gesagt haben, ja, wir empfangen das Denken eigentlich von Allah. Also Allah denkt in uns, in Wahrheit steckt aber Ahriman dahinter, der denkt. Aber nicht ich selber bin es, der mir die Gedanken bildet. Ich bin nur sozusagen, solange ich auf Erden lebe, ein Werkzeug, ein Gefäß dafür, in dem diese Gedanken Allahs erscheinen können, aber er tut es eigentlich. Demgegenüber haben die Scholastiker einerseits noch die letzten Reste des lebendigen Tuns der Schöpfergötter gespürt, nicht Ahriman selbst, den haben sie zwar schon auch natürlich gespürt, dass der da kräftig im Anzug ist, aber sie haben eben auch noch die Kräfte der Schöpfergötter gespürt, aber eben zugleich auch das Bewusstsein für das eigene Denken. Das Wesensverwandt ist der Tätigkeit der Götter, aber klein. Die arabistischen Denker waren dadurch zunächst, also weil das eben grandiose Inspirationen Ahrimans waren, ja eigentlich sogar anfangs sehr stark überlegen den scholastischen Denkern. Das war ja also sehr langwieriger Prozess, dass sie überhaupt im Denken ebenbürtig wurden, diesen arabistischen Denkern. Sie waren viel, viel brillanter eigentlich anfangs. erst dann so in der Blütezeit, dann so eben vor allem Thomas von Aquin herum, dann steht plötzlich ein logisches Denken auch da, das ebenbürtig ist den arabistischen Denkern, aber eben einen anderen Ursprung hat, eine andere Quelle hat, eben nicht aus den Inspirationen Arimans stammt, sondern aus der Tätigkeit des eigenen Ichs heraus stammt. Das ist der große Unterschied. Das ist der große Unterschied. Und das macht auch heute einen großen Unterschied, zum Beispiel in der Naturwissenschaft, die ja einerseits in gewisser Weise die Fortsetzung dieses arabistischen Denkens ist, aber andererseits auch die Fortsetzung des scholastischen Denkens. Also eigentlich zwei solche Gedankenströmungen haben sich vereinigt und es ist da jetzt auch in der Naturwissenschaft selber immer so ein gewisses Gewoge, ein gewisser Kampf in Wahrheit drin, welche Kräfte die stärkeren sind. Sind es die, die einfach durch die Inspiration Arimans hineinkommen und die die Welt also überhaupt nur mehr als Totenmechanismus erklären wollen, oder kommt etwas von diesem Scholastischen hinein, das verwandt ist den ursprünglichen Schöpfergöttern, wo eine gewisse Lebendigkeit in dem Denken auch darin auftauchen kann und nicht nur der starre Mechanismus herauskommt. Nicht nur, was uns Ariman vorspiegelt, ist eigentlich ein Zustand, den die Welt haben wird, wenn sie an ihr Ende gelangt ist. Also namentlich unsere Erdenentwicklung, wenn die an ihr Ende gelangt ist. Ich meine, die Erde wird einmal absterben und dann ist genau der Moment, wo sich eigentlich diese arimanische Vision erfüllt, zumindest für die äußere Erdenwelt. Dann wird die Erdenwelt wirklich dieser Mechanismus geworden sein und genau in dem Moment zerstäubt sie. Das ist genau der Moment, wo sie nicht mehr bestehen kann. Dann zerfällt sie. Und Ariman versucht aber, diese Zukunft eigentlich immer in unsere Gegenwart herein zu projizieren. Andererseits dürfen wir aber auch nicht, wenn wir jetzt sagen, also wir wollen mit spirituellen Gedanken herangehen an die Sache und so weiter, wir dürfen aber auch nicht die Vergangenheit hereinprojizieren in unsere Gegenwart und so tun, als würden die Götter in unserer Welt, namentlich in unserer Erdenwelt, noch so wirken wie vor Tausenden und Millionen von Jahren, also in der fernsten Vergangenheit. Das wäre dann was Luziferisches. Dann wird man zwar schwelgen im Geistigen, das aber in Wahrheit gar nicht mehr so vorhanden ist. Und im Hintergrund wird sich Ariman die Welt sehr gut kassieren können, während wir träumen von Dingen, die eigentlich nicht mehr da sind. Sondern wir stehen eigentlich in der Mitte zwischen diesen beiden Möglichkeiten und müssen uns immer mehr bewusst werden, dass wir, das heißt jeder einzelne Mensch mit seinem Ich, einzig und allein das Tor ist, durch das rechtmäßig Geistiges hereinkommen kann in die Welt. Und hereinkommen muss, wenn sie nicht frühzeitig, nämlich diesem arimanischen Impuls, verfallen soll. Jetzt ist es eben so, dass die Welt, naja, ich möchte fast sagen, in einem merkwürdigen Zwischenzustand ist. Die Schöpfergötter haben sich daraus zurückgezogen. Ariman wirkt schon sehr stark, aber es ist ihm noch lange nicht gelungen, wirklich die ganze Welt zum Mechanismus zu machen. So weit ist es noch nicht. Weil wenn das der Fall ist, dann wäre die Welt so geartet, dass sie überhaupt alles Geistige zurückstößt. Weil das Geistige dann einfach nicht mehr daran formen kann. Das ist was Starres und was macht der Geist dann? Wenn das zu spröde geworden ist, er zerbricht es. Nichts anderes. Letztlich ist das genau das, was im Kleinen, im Menschenleben passiert, wenn der Mensch am Ende des Erdenlebens stirbt. Dann ist das physische Instrument einfach zu starr geworden und der Geist, der drin wirken will, zersprengt es einfach und befreit sich dadurch davon. Im Grunde ist das der Fall. Eigentlich ist es der Geist, der das dann zersprengt das Gefäß, wenn es zu stark geworden ist. Der Geist will umformen, muss umformen, das ist sein Tun. Er kann eigentlich nichts ruhig liegen lassen, sozusagen. Es ist also ein sehr betriebsamer Kerl, der Geist. seine Tätigkeit besteht im Umformen, namentlich im Umformen, was den Menschen betrifft, der eigenen Wesensglieder. Also das beginnt mit dem Astralleib, da müssen wir ganz besonders arbeiten, aber es geht weiter bis in den Ätherleib und sogar bis in den physischen Leib hinein. Und wenn da der Widerstand dann irgendwann zu groß ist, dann sprengt er diese Fessel. Und das passiert im Großen auch mit unserer Erde, oder wird einmal passieren. Nur, Gott sei Dank, noch ist es nicht so weit. Die Welt ist eigentlich noch bildsam durch Geistiges, aber die Schöpfergötter haben sich zurückgezogen. Also wir haben eigentlich eine Welt, die jetzt in, naja, man könnte fast sagen, in unglaublicher, banger Erwartung ist und Hoffnung dessen, was durch den Menschen hereinkommen kann. Weil der Mensch ist jetzt das einzige Tor, durch den das Geistige bis in die Erdenwelt, in die Naturwelt hineinwirken kann. Der Paulus formuliert das ja auch so schön, also die ganze Kreatur ächzt und stöhnt und harte Annahme an Sohnesstadt und so weiter. Also, und durch den Menschen eigentlich passiert das oder kann es einzig passieren. Das Ganze, dass es so gekommen ist, ist natürlich auch nicht jetzt einfach irgendwie als Fehlentwicklung zu betrachten. Ich meine, obwohl natürlich sehr viele Widersacherkräfte drinnen sind und vieles jetzt in unserer Welt drinnen ist, das wir sicher lieber nicht drinnen hätten. Aber insgesamt ist es nicht einfach eine Fehlentwicklung, sondern man muss sich auch bewusst sein, dass dazu, dass sich der Mensch als dieses ganz besondere Wesen, das er ist, und das muss man jetzt auch einmal deutlich sagen, ohne dass wir uns überschätzen, aber wir haben eh schon oft darüber gesprochen, das Besondere ist eben, dass der Mensch wirklich die volle geistige Freiheit entwickeln soll, dass ihm diese Chance gegeben wird, die anderen geistigen Hierarchien über ihm, die viel, viel weiter sind ansonsten, als er in dem Maße nicht haben, nicht, eigentlich auch nicht erlangen können. Also der Mensch ist eigentlich projektiert darauf, könnte man sagen, diese volle Freiheit zu entwickeln. Und das geht einfach nur, wenn er in eine Welt versetzt ist, aus der sich die Götter zurückgezogen haben. Und einmal sagen, lieber Mensch, jetzt bist du dran. Wir haben dir ein Feld zurückgelassen, das du und du alleine einmal bearbeiten kannst. Wir stehen hilfreich zur Verfügung, wenn du uns rufst, und es wird dir auch dann nur dann das Werk gelingen, aber du musst dich in Freiheit mit uns verbinden. Du musst das Tor öffnen. Das Ich ist das Tor, das sich öffnen kann in die geistige Welt oder sich auch verschließen kann bis zu einem gewissen Grad. Wobei man gleich den Nachsatz machen muss, wenn es sich wirklich ganz verschließen würde, löscht sich das Ich damit selber aus. Also auch das ist die letzte Möglichkeit. Das ist sozusagen die höchste Steigerung des Selbstmordes, die Auslöschung, die Selbstauslöschung des menschlichen Ichs. Also wenn sich das Ich ganz der geistigen Welt verschließen wollte, dann hört es auf zu existieren. Und das ist etwas, was eigentlich auch nur durch das Ich selber passieren kann. Das kann auch kein anderes geistiges Wesen für uns bewirken. Natürlich, die Widersachermächte können uns verlocken dazu, dass wir das hinschmeißen. Das
muss schmerzhaft sein, oder? In
kleinen Schritten, richtig. Richtig. Ich meine, dazu locken uns ja die Widersachermächte recht kräftig und geben uns auf dem Weg dorthin natürlich auch immer wieder etliche Zuckerungen. Dass wir es ja nicht merken. Aber in Wahrheit wäre es dann für den Menschen was ganz, ganz Entsetzliches. Nur das wird er wahrscheinlich erst so im letzten Moment, wenn es zu spät ist, merken. Ich meine, das ist ein Weg, der, der dazu führen wird in letzter Konsequenz, dass wir uns selber also zu etwas entwickeln, zu einer Art selber arimanischen Wesenheit. Also wir würden also wesensgleich diesen arimanischen Wesen werden und uns diese Scharen dann einfügen irgendwo. Und dann auch erleben, man könnte sagen, den großen Schmerz, den eigentlich auch Ahriman in Wahrheit erlebt, dass er genau das, nämlich was die Menschen haben oder sich zumindest erwerben können, dass er das nicht hat. Unter dem leidet er eigentlich beständig. Und Ahriman gibt sich eigentlich immer wieder der Täuschung hin, dass wenn es ihm gelingen würde, die Menschen in seine Welt hineinzuziehen, dass er genau diese Fähigkeit, die für den Menschen bestimmt ist, dass er die erlangen könnte. Nur das wird nicht passieren. Jedenfalls nicht dann, wenn der Mensch in Unfreiheit dem verfällt, diesen arimanischen Mächten. In Wahrheit, die einzige Chance Arimans ist, in einer fernen Zukunft, dass der Mensch so weit in seiner geistigen Entwicklung vorangeschritten ist, dass er dann einmal sogar die arimanischen Wesen erlösen kann. Aber dazu muss er eben diese ganz individuellen schöpferischen Kräfte, wo die ganze geistige Welt durch das weit geöffnete Tor des Ichs hindurchtritt, wenn er diese Kräfte zur Verfügung hat, dann ist er stark genug, dass er dieses Licht, dieses geistige Licht, das dadurch fließt, auch in die finstere Welt Arimans tragen kann und diese finsteren arimanischen Wesen von innen her sozusagen durchleuchten, erleuchten kann. Aber dazu muss noch ein Weiterentwicklungsweg natürlich beschritten werden. Und Ahriman ist da sozusagen ein sehr ungeduldiger Geist, vor allem kann er sich also das nicht irgendwie vorstellen, dass die Menschen das dann irgendwann in Zukunft tun würden. Und daher versucht er sich das alles frühzeitig zu erlauben und schadet sich in Wahrheit damit selbst. Er macht sich selbst zu diesem finsteren geistigen Wesen, das im Grunde also in einer fürchterlichen geistigen Einsamkeit auch haust. Abgeschnitten ist von der wirklichen geistigen Welt, abgeschnitten ist von den ganzen hohen geistigen Wesenheiten in Wahrheit. Und nur voll Neid dorthin aufschauen kann irgendwo. Und eigentlich nur Gift und Galle spuckt sozusagen. Aber eben damit der Mensch die Freiheit entwickeln kann, musste er also in diese geistentleerte Welt hineinversetzt werden. Und wir sind heute eben genau an dem Punkt, wo das sehr stark bereits der Fall ist. Das heißt, wir sind jetzt eben natürlich noch einen Schritt weiter gegangen als die Scholastiker. Die Scholastiker haben also bereits ein entwickeltes Bewusstsein für das Eigendenken des Menschen. Also sie haben gespürt, ich selber bin eigentlich ein schöpferisch-geistiges Wesen und indem ich diese Tätigkeit vollziehe, bringe ich zum Beispiel die Gedanken hervor. Ich kann eigene Gedanken produzieren. War ja sehr interessant bei den Scholastikern, wie sie dann eben versucht haben, das in Einklang zu bringen mit den Schöpfungsgedanken, die dem sozusagen draußen der Natur zugrunde liegen. Das ist ja diese bekannte scholastische Unterscheidung. Da gibt es einmal die Universalia Anteres, das sind also die Universalgedanken, die der Schöpfung zugrunde liegen, noch bevor es eigentlich die Schöpfung gegeben hat, die also vor der Schöpfung im Bewusstsein der Götter vorhanden war. Also die sogenannten Universalia Anteres, also die noch vor den Dingen da waren. Aber die Götter haben es dann in die Dinge hineingelegt, das heißt, das sind dann die Universalia Inres, in den Dingen selber. Überall finden wir die Spuren Gottes oder die Spuren der Götter, ich meine, die Scholastik haben dann eher Gottes gesagt, wobei sie durchaus aber ja die ganzen Engelhierarchien kannten. Also Das ist ja immer so eine Sache mit Monotheismus und Polytheismus. Wir müssen ja von der richtigen Seite ansehen, dann stimmt das in Wahrheit eh zusammen. Und dann, als dritte Stufe, gab es die Universalia post res. Das sind jetzt die Gedanken, die sich der Mensch über die eigentlich darüber macht, was die Götter denn da hineingelegt haben in die Natur. Und im Besitz der Wahrheit fühlte man sich, wenn das alles zusammenstimmt. Also wenn die Universalia post res, also die sich der Mensch bildet, die Gedanken, die sich der Mensch bildet, wenn die zum Beispiel übereinstimmen mit dem, was in der Natur draußen zu finden ist, an Spuren des Götterdenkens und letztlich auch mit dem, was zumindest durch die Offenbarung überliefert ist, dann am Gedanken, an Universalia ante res, also die Gedanken der Götter noch bevor sie die Schöpfung gemacht haben. Das heißt, wenn mein Denken mit dem übereinstimmt, dann fühle ich mich im Besitz der Wahrheit. Heute sind wir insofern einen Schritt, jetzt gar nicht wertend gesagt, weitergegangen. In der Regel wissen die Leute heute nichts mehr von den Gedanken, von den Universalia ante res, also von den Gedanken der Schöpfergötter, bevor sie die Schöpfung geschaffen haben, wenn es an die Sechs-Lippen-Bekenntnisse, selbst nämlich wenn jetzt dann die Kreationisten kommen, also die in Amerika so teilweise eine gewisse Rolle spielen. Ja, die Kreationisten, das sind die, das ist so eine mehr oder minder religiöse Sekte, man kann nicht einmal sagen eine, sondern es gibt da eine ganze Menge, die sich ganz bewusst also ablehnend stellen gegen die moderne Entwicklungsbiologie, also gegen den Darwinismus. Das ist ja, an sich wäre das ja was Richtiges, nur was machen sie? Sie greifen zurück eben in luziferischer Weise auf das alte Götterwirken und projizieren das jetzt in unsere Zeit hinein. Und sie sprechen also von den Schöpfergedanken eigentlich so, als wenn die heute noch wirksam wären in der Natur. Das sind sie nicht. Und sie können sie in Wahrheit auch nicht mehr wirklich erleben. Sie glauben halt daran. Sie haben insofern recht, dass sie in der Vergangenheit gewirkt haben, aber sie wirken eben heute nicht mehr so. Und sie können sie vor allem nicht mehr, auch nicht einmal schattenhaft mehr wahrnehmen. Daher ist das ein relativ luziferischer Schmus im Grunde. Wieder ein bisschen bös gesagt. Obwohl sie also recht hat darin, dass sie also dem Darwin widersprechen oder zumindest sagen, das reicht nicht. Das ist zu wenig. Das ist eine starke Bewegung in manchen Staaten von Amerika. Also vor allem so südlichere Staaten sind das eher, die Südstaatenbereiche eher. Gibt es teilweise heftige Kämpfe und wie das verankert werden soll in der Verfassung dieser Staaten und so, weil die anderen, die Naturwissenschaftler, kämpfen jetzt wieder, das muss verboten werden, das ist ja, die verblöden ja die Leute und die anderen kämpfen wieder dagegen, das sind die Teufel und das ist ziemlich heftig. Also Amerika ist ja ein sehr interessantes Land, voller Gegensätze oft. Also einerseits ist ein totaler Materialismus, andererseits ich möchte sagen, fast sehr naive Religiosität, die auf eine sehr weite Vergangenheit zurückweist. Also sehr alttestamentarisch eigentlich, sehr, egal ob sie sich jetzt Christen nennen oder nicht, das ist egal, gibt es ja 100.000 solche Sekten im Ableger. Es ist ja fast undurchschaubar irgendwo dort, wer da wo dazugehört. Haben aber teilweise großen politischen Einfluss. Das darf man nicht unterschätzen. Also sehr eigenartig.
Ja, durch die Fokussierung, letztlich sind sie auf nicht materielles fokussiert und dadurch ziehen sie das natürlich auch an.
Ja.
Auf alle nicht materiellen Kräfte.
Ja, natürlich. Also das ist sehr, sehr interessant. Ja, also aber im Allgemeinen heute, also wenn man so die gängige Naturwissenschaft und überhaupt das gängige Denken des modernen Menschen nimmt, dann sind eben diese Impulse nicht mehr drin. Das heißt, wir haben heute ein sehr starkes Bewusstsein für das Eigendenken, aber praktisch kein Bewusstsein mehr dafür, dass eigentlich in der Natur zumindest die Spuren der Schöpfungsgedanken noch zu finden sind. Und dieses Eigendenken, ist zunächst auch ja, der Punkt, wo der Mensch seine geistige Freiheit, naja, mal, wie soll ich sagen, trainieren kann. Sagen wir es einmal so, wo er sie üben kann. Es ist insofern noch ein, naja, sagen wir mal, harmloses Übungsfeld, weil zunächst einmal diese Eigengedanken, die wir hervorbringen, noch keine Wirklichkeit in dem Sinn haben. Sie sind Bild. Sie sind etwas Bildhaftes. Sie sind noch nicht in dem Sinn Kräfte, die so unmittelbar in die Welt hinauswirken. Nämlich gerade also diese Gedanken, die wir aus der Freiheit heraus entwickeln. Also Gedanken, die wir aus der Unfreiheit heraus entwickeln, die, wo uns dann eben dann auch die Widersachermächte alles Mögliche einflüstern, also alle möglichen Lieblingsgedanken, auf denen wir herumreiten, weil es uns halt so passen. Und wir sind ja ganz großartig geworden, in unserer Zeit den größten Blödsinn logisch zu begründen, wenn er nur uns in den Kram passt. Die Logik ist ja was Wunderbares. Logik ist ein wunderbares Instrument, mit dem man alles machen kann. Und mit der Logik kann man den größten Blödsinn beweisen. Strikte genauso, dass das ganz unwiderleglich ist. Es ist trotzdem ein Blödsinn. Und das geht alles. Also die Logik ist eben einfach ein Werkzeug. Die Logik selber gibt von sich aus weder Wahrheit noch Unwahrheit. Sie ist eigentlich dem neutral gegenüber. Sie ist ein Werkzeug. Ein Werkzeug, das oft missbraucht wird. Man kann es im guten Sinn gebrauchen und man kann es im schlechten Sinn missbrauchen, um Dinge zu rechtfertigen, die eigentlich Unsinn sind, die ganz egoistischen Ursprung haben, die einer vernünftigen Weltentwicklung entgegenstehen. Die Logik lässt sich dann nicht beirren dadurch. Der Logik ist es sozusagen egal, wohin das führt. Also Gedanken, die wir aus der Unfreiheit heraus entwickeln, wo wir eben einfach unsere Egoismen in Wahrheit ausleben, die haben sehr wohl eine unmittelbare Wirkung in die geistige Umwelt hinaus. Und das sind Kräfte, die in der Welt wirken. Aber gerade die Dinge, die wir aus der Freiheit heraus im Denken zunächst einmal schaffen, also wo ein Gedanke ist, der wirklich schöpferisch aus dem Nichts herauskommt. In Wahrheit aus dem Nichts herauskommt. Natürlich denken wir über etwas nach, das schon vorhanden ist auch, aber es kommt eben einfach irgendein neuer Impuls hinein und das ist das eigentlich Schöpferische. Eben irgendetwas, das es umgestaltet zu etwas im Grunde Neuem. Das muss nicht immer was dramatisch Großes sein. Aber in diesen Gedanken, die wir aus der Freiheit entwickeln, die haben zunächst wirklich Bildcharakter. Die wirken zunächst einmal von sich aus nicht hinaus in die geistige Welt, weil sie eigentlich gar keine Realität haben. Sie sind nur ein Bild einer Realität. Das ist auch notwendig, also sonst wird man Sklave des eigenen Denkens werden. Das ist also die notwendige Voraussetzung für die Freiheit zunächst, dass dieser Nullpunkt entsteht, wo wir wirklich sozusagen eine Seifenblasen schaffen im Denken. Und die Frage ist, was ist der Sinn davon? Was ist der Sinn dieser Sache? Also einmal, dass es so ist, das hat Rudolf Steiner ja schon sehr deutlich betont in seinen frühen philosophischen Schriften, dann insbesondere im Kern dann der Philosophie der Freiheit, da ist es dann am deutlichsten ausgearbeitet. Also da kommt einmal im ersten schon sehr deutlich eben heraus, im Denken, dort wo es wirklich frei ist, erzeugt der Mensch etwas, was es sonst nirgends in der Welt gibt. Er wiederholt nicht einfach was. Also Aufgabe des Denkens ist es nicht, etwas bereits in der Welt Vorhandenes einfach in Gedanken zu wiederholen. Damit hat er schon ganzen breiten philosophischen Strömungen widersprochen, die gesagt haben, naja, der Mensch in Gedanken wiederholt er eigentlich nur, was er da aus der Natur abgelesen hat, das wiederholt er halt mehr oder minder in Gedankensprache und das ist seine Erkenntnis. Und dem widerspricht dieser Steiner ganz stark. Sondern er sagt, also im Eigendenken des Menschen, wo es wirklich aus der Freiheit heraus passiert, kommt einmal etwas Neues in die Welt hinein, das es nirgends gäbe, wenn es nicht der Mensch schaffen würde. Und er sagt eben auch, dass das Ganze aber zunächst für sich genommen eben noch keine Wirklichkeit darstellt.
Und es ist nicht an vielen Orten dann gleichzeitig in etwa dieses Neue.
Das Interessante ist, dass also wichtige Impulse oder die dem Zeitgeist sozusagen entsprechen, dass die sehr häufig an verschiedenen, unabhängig voneinander, an verschiedenen Orten durch verschiedene Menschen in leicht abgewandelter Form hereinkommen. Das ist schon richtig. Das ist schon richtig, weil natürlich, wenn wir also schöpferisch tätig sind, aus dem Ich heraus, in voller Freiheit tätig sind, schöpfen wir trotzdem aus der ganzen geistigen Welt. Nicht wahr? Es ist nicht so, dass man darf sich nicht vorstellen, wenn das Ich sein Eigendenken entwickelt, ist das, was jetzt wir sitzen, so in ganz kleinen Kammern drin, halt von mir sind im Kammern unseres physischen Leibes oder unseres Hirnkastels oder wo, und sagen jetzt so, der Rest der Welt interessiert mich nicht, weder die äußere noch die geistige Welt, ich produziere da drinnen. Das ist ein ganz falsches Bild des Geistigen. Das Ich ist etwas Geistiges und etwas wirklich wahrhaft Geistiges ist immer mit dem Insgesamt des Geistigen verbunden. Ich kann das Geistige nicht begrenzen. Das Geistige lässt sich nicht definieren. Das heißt, es lässt sich nicht abgrenzen. Es lässt sich nicht abgrenzen von allen anderen geistigen Wesenheiten. Und trotzdem kommt es, indem es als Ich wirkt, auf ganz individuelle Weise heraus. Es ist sozusagen ein ganz bestimmtes Tor, durch das das wirkt und wodurch das, was jetzt auf der anderen Seite herauskommt, einen ganz unverwechselbaren Charakter bekommt. Und etwas jetzt aus der geistigen Welt in die Welt des Geschaffenen hinaustritt. Und auf der einen Seite des Tores ist eigentlich die geistige Welt. Das Ich selber ist das Tor und auf der anderen Seite ist die geschaffene Welt. Und zwar in allen ihren Abstufungen, also die Seelenwelt gehört dazu, die Ätherwelt, also die Welt des Lebendigen und als Äußerstes dann und Härtestes und Dichtestes die physische Welt. Schon nur wenn ein einzelner Gedanke erscheint, damit er überhaupt als Gedanke erscheint, das heißt als etwas Seelisches erscheint, etwas was seelisch erlebt wird, ist das schon was durch das Tor hindurchgekommen ist. Also schon indem wir einen Gedanken gebildet haben, ist der Prozess, ich hole was aus dem Geistigen durch mein spezielles Tor hindurch und bringe es einmal zunächst bis in die Seelenwelt hinein oder zumindest in den kleinen Bereich der Seelenwelt, der mir halt zugänglich ist. Also es lebt zunächst einmal in meinem Astralleib letztlich als eine gewisse Form im weitesten Sinn. Das ist weniger eine räumliche Form als eine zeitlich bewegliche Form. Wobei es uns da meistens, solange es noch beweglich ist, dieses Gedankengebilde noch gar nicht so richtig bewusst wird, so wie wir heute gebaut sind. Wie wir heute gebaut sind, muss das hinunterwirken bis zum physischen Leib, an dem wird es reflektiert. Und indem es reflektiert wird, kriegt es aber einen starren Charakter. Das heißt, was wir im Allgemeinen heute als Gedanke erleben, ist bereits ein erstorbenes Bild, ein starres Bild. Aber dahinter steht eine ganz lebendige, geistige, schöpferische Tätigkeit, die wir ausführen. Wir schöpfen hinein in die geistige Welt und holen es durch das Tor unseres Ichs herein. Dann geht es in unseren Astralleib hinein, geht in unseren Ätherleib hinein, im Gedankenformen leben dann sehr stark. Im Ätherleib, das Gedankenleben spürt sich im Ätherleib eigentlich ab, nur da verschlafen wir es eben immer noch. Erst wenn es sich am physischen Gehirn spiegelt, dann leuchtet das Bewusstsein auf. Es braucht also diese Verdichtung und Verhärtung, unter Anführungszeichen, damit es uns überhaupt bewusst wird. Sonst ist es einfach für unser Erleben, für unser Bewusstsein viel zu fein, noch viel zu schnell beweglich, dass wir es eigentlich gar nicht wahrnehmen können. Das huscht vorbei und ist so dünn und unscheinbar, dass wir es gar nicht bemerken. Erst, ja?
Bei Gedanken, die in die Zukunft gerichtet sind.
Ja?
Wer sagt mir jetzt, dass das keine Illusion ist?
Naja, es ist natürlich sehr, 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 sehr schwer zu unterscheiden. Also auch der Stufe, wo es bereits bis zum Gedanken erstorben ist, gibt es eigentlich kein verlässliches Kriterium darüber. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Ich meine, das ist die Ebene, wo wir es zwar mit der Logik erfassen können, wir können dann schauen, ist das logisch, aber dann tritt jetzt genau das ein, was wir vorher gesagt haben, letztlich kann ich mit der Logik alles hinbiegen irgendwo. Und einpassen und einfügen und es trägt sich dann irgendwo gegenseitig, nur mit der Wirklichkeit hat es nichts zu tun. Das ist das Problem. Es wird vielleicht auf eine andere Welt passen, die es aber gar nicht gibt. Es ist was in sich Stimmiges, aber nur es stimmt nicht zu unserer Welt. Das ist halt der Haken dran.
Ja, und dann auch noch das Problem, einmal war der Impuls richtig und jetzt wird er zum Gedanken. Und mit diesem Gedanken arbeiten wir jetzt weiter.
Ja, richtig, ja, natürlich. Natürlich. Ich meine, da tritt dann sehr bald das Problem ein, dass natürlich schon wieder längst ein neuer Impuls nötig wäre, eine Änderung nötig wäre. Wir gehen noch immer mit dem hausieren. Ich meine, wir gehen heute noch immer sehr stark mit dem hausieren, was aus der griechischen Zeit kommt in Wahrheit. Und die hat Großartiges hineingebracht, hat im Grunde also bis in unsere Zeit hinein alles begründet, von den Gedankenformen her. Ich meine, das meiste stammt noch aus dem. Nur, wenn wir nicht weiterkommen, dann ist das zu wenig. Dann ist das zu wenig. Ich meine, aus dem Aspekt heraus muss man fast sagen, es ist symptomatisch und sogar gut irgendwo, dass das Griechisch- und Lateinstudium heute nicht mehr die Bedeutung hat, die es zum Beispiel noch im 19. Jahrhundert hatte. Im 19. Jahrhundert war das, um gebildet zu sein, absolut notwendig. Da ist man als Schüler halt gedrillt worden, Griechisch und Latein ist muss und war sicher auch notwendig. Ich meine, große Geister wie Goethe oder was haben Gewaltiges aus dem geschaffen, weil sie durch ihr Ich heraus sie dann einfach nicht einfangen ließen, sondern sie haben es einfach umgestaltet. Und was hat Goethe alles aus den griechischen Vorbildern gemacht, wenn man den Faust hernimmt. Ich meine, da hat er die ganze Antike verwurschtet, wenn ich das jetzt so einfach sagen darf. Aber er hat was ganz Neues daraus gemacht. Es sind nur gewisse Formen halt übernommen worden aus der damaligen Zeit. Aber er ist ganz frei und ganz im Grunde respektlos damit umgegangen. Und das muss man auch sagen, mit aller Verehrung auch für die Vergangenheit muss man andererseits ganz respektlos damit umgehen und sagen, aber ich muss was Neues daraus machen. Ich darf nicht, weil sie haben das so gemacht, also jetzt mache ich es so wie die Griechen vor 2000 Jahren. Damit erleiden wir sicher Schiffbruch und wir erleiden heute oft viel Schiffbruch damit. Wir haben teilweise heute so eine sehr chaotische Situation auch im Denken überhaupt, dass wir einerseits eben die Fesseln der Vergangenheit haben, andererseits spielt chaotisch diese arimanische Zukunft herein und das passt alles hinten und vorne nicht zusammen in Wahrheit. Es ist so ein geflicktes Gebilde und nur dazwischen ist der kleine Punkt, wo durch Einzelne zunächst einmal wirklich ein paar schöpferisch neue Gedanken hineinkommen, die dann eh immer gleich angefeindet werden, ist eh klar, weil das Denkgewohnheiten dann ins Wackeln bringt oder untergräbt vielleicht, oder man fürchtet, dass sie untergraben werden, man fürchtet zu Recht, es war Zeit, dass sie untergraben werden, aber das ist natürlich unangenehm, weil vor allem wenn man selber sich nicht aufgerafft hat dazu, wenigstens einen schöpferischen Gedanken einmal hervorzubringen, dann ist man natürlich verängstigt. Was ist da? Ich halte lieber an dem Starren fest, das ich habe. Und wer weiß, was sonst passiert. Und das ist schon sehr stark. Also diese Trägheit des Denkens ist sehr, sehr verbreitet. Die äußerlich gar nicht so auffällt, weil die sprudeln die Gedanken nur so, weil es sind halt alles Gedanken von früher. Das muss noch gar nichts Geniales sein. Also unsere Zeit erfordert wirklich Genialität im Kleinsten und im Größten. Und Genialität heißt also, dass wirklich eben Geistiges durch das Ohr, Tor des Ich hereinkommt. Ja, durch das Ohr, das geistige Ohr, auch durch das die geistige Inspiration hereinkommt. Das weitere Großartige ist ja auf der anderen Seite auch, jetzt kommt es etwas herein, was durch sich selbst zunächst einmal noch keine Wirklichkeit hat. Also gerade dort, wo der Mensch also dieses Schaffen aus dem Nichts heraus beginnt, im Gedankenleben, dann hat das eigentlich noch keine Wirklichkeit. Es ist ein bloßes Bild zunächst im Astralleib in Wahrheit. Es ist ein Bild im Astralleib. Und von sich aus tut es gar nichts. Nenn einmal den Astralleib wandelt es um. Dieser Gedanke, das ist der einzige, der die freien Gedanken sind die zwar sichtbar werden im Astralleib, aber sie tun nichts drinnen in Wahrheit. Sie sind wirklich Bilder, die durchgaukeln. Dass aus dem aber trotzdem etwas wird, was auch wirksame geistige Kraft in der Welt draußen ist, das haben wir auf etwas andere Art auch das letzte Mal schon angesprochen, da wirkt jetzt Michael mit. Michael ist eigentlich der, der unsere Taten, die wir wirklich aus dem Geistigen heraussetzen, ich sage jetzt bewusst Taten, und auch die Gedankentätigkeit ist eine erste freie Tat des Menschen. Es muss also, Taten müssen nicht immer sein, dass ich den Hammer schwinge. Ist auch gut, den Hammer manchmal zu schwingen, aber es kann auch diese rein geistige Tätigkeit sein. Was diesen Taten geistige Wirklichkeit verleiht, also so, dass sie hinauswirken können in die Welt, in die Erdenwelt zunächst, bis in den Kosmos hinaus. Es ist eigentlich so, dass da ein neues Licht aufgeht, das jetzt von der Erde in den Kosmos hinausstrahlt. Das also die ganze Erde durchleuchtet und in den Kosmos hinausstrahlt. Das ist nur ein kleines, schwaches Licht. Aber in dem Licht als Kraft, im Übrigen wirkt natürlich die Christuskraft mit, aber dass sie so hinausleuchtet und dass das zur Wirklichkeit wird, was eben jetzt durchs menschliche Ich hineinkommt und was vor allem an Christuskraft durch das menschliche Ich hineinkommt, weil der Christus ist eben eigentlich sozusagen das Ganze. Also wenn ich von der geistigen Welt spreche, kann ich sagen, der Christus ist der, der das alles in sich umfasst irgendwo. Und wenn ich die ganze geistige Welt hereinhole durch mein Ich, dann hole ich den Christus eigentlich herein. Halt ein Zipfel wenigstens davon. Und dass das jetzt als wirksame Kraft aber in die Welt hinausstrahlt, das macht Michael. Michael verleiht eigentlich unseren Taten kosmisch-geistige Wirklichkeit, die sie durch uns selbst noch nicht hätten. Wir würden es eigentlich nur bis zu diesem Bild, zu diesem wesenlosen Bild bringen, das in unserem Astralleib zunächst lebt und da erscheint und sehr schön ist, aber nichts bewirkt. Michael ergreift diese Bilder sozusagen, diese Imaginationen, wenn man auch will, und verleiht ihnen Wirksamkeit in der Welt draußen, bis in den Kosmos hinaus. Es ist also so, dass wir auch längst eigentlich schon dort stehen, wo wir Menschen durch unser geistiges Tun dem Kosmos etwas zurückgeben. In der Vergangenheit waren wir immer nur die empfangenden Wesenheiten. Und zwar indem wir das Geistige sozusagen über den Naturumweg empfangen haben. Also dann letztlich durch unsere Leibesglieder bis hinauf und dann hat sich da langsam das Ich gefestigt drinnen und hat einmal von der Seite was entgegengenommen. Jetzt nehmen wir aus der geistigen Welt durch das Ich herein und geben nach außen und es wird Wirklichkeit dadurch, dass Michael es ergreift. Wenn er befindet, dass das tauglich ist für die geistige Welt. Für die äußere Welt, auch für die ganze Schöpfungswelt. Aber eben Taten, die wirklich aus der Freiheit des Ich heraus entstehen, sind von Haus aus tauglich für die geistige Welt. Es ist eigentlich für die geistige Welt auch ein ganz interessantes Erlebnis, das heißt für die geistigen Wesenheiten, die über uns stehen, wenn wir nehmen aus ihrem Bereich etwas heraus, lassen es durch das Ohr, Tor ist schon wieder das Ohr, das ist offensichtlich die Inspiration, klopft da sehr stark an. Also das Tor, Ohr, Ohr, Tor unseres Ichs. Wir schenken das der geistigen Welt in verwandelter Form zurück, indem wir sozusagen den Beitrag, den wir jetzt leisten können, dazugegeben haben. Und wir bringen der geistigen Welt das, was sie ursprünglich gegeben hat, in neuer Weise wieder zurück. Und das ist auch für die Bewusstseinsentwicklung der geistigen Wesenheiten, die über uns stehen, was Interessantes, indem ihnen eigentlich durch den Menschen ihr Spiegelbild vorgehalten wird und gezeigt wird. Sie erleben sich eigentlich durch das, was wir ihnen zurückgeben. Und das Interessante ist, dass dadurch nämlich die geistigen Hierarchien über uns, in gewisser Weise allmählich, ich meine, es ist jetzt ganz am Anfang, allmählich lernen, eine Art von Selbstbewusstsein, von Freiheit zu entwickeln, wie sie zunächst einmal nur der Mensch entwickeln kann. Das ist jetzt ein riesiger Prozess, also wir sind wirklich am allerersten, winzigsten Anfang. Also nicht, dass wir jetzt glauben, wir sind die Oberlehrer für die Engel und Erzengel und so weiter. Es ist noch ganz klein. Aber es ist so das interessante Phänomen im großen kosmischen Maßstab. Als Lehrer weiß man das in der Schule, am meisten beim Unterrichten lernen ja in Wahrheit nicht die Schüler, sondern der Lehrer, indem er die Schüler unterrichtet. Und sieht, was er da gibt, wie das jetzt zurückkommt von den Schülern. An dem lernt er das meiste, wenn das dann irgendwie ganz schief zurückkommt, lernt er, da habe ich das irgendwie noch nicht so richtig herangebracht an die Schüler. Es wird einem so viel klar. Also als Lehrer lernt man immer viel, viel mehr. Aber mit Hilfe der Schüler, ohne die könnte man es gar nicht. So im geheimen Stübchen zu Hause, im Studierstübchen wird man da nie drauf kommen. Da sind die ganzen pädagogischen Einfälle, die so am Schreibtisch entworfen werden. Es ist horribel. Es ist wirklich horribel, wenn man manchmal liest, was die ganzen Psychologen und Ding, was da vorschlagen und was dann im Unterricht verwirklicht werden soll. Es ist wirklich haarsträubend, weil es überhaupt nicht aus der Praxis kommt. Weil das sind Leute, die nie vor einer Klasse gestanden sind. Ich meine, die machen irgendwelche statistischen Untersuchungen und Befragungen von Schülern und welche Notenschnitte herausgekommen sind da und dort und das dann auswerten. Ich meine, ja, ist alles nett und schön, aber über Pädagogik kommt da nie was raus. Ich meine, da muss ich wirklich als Lehrer wach in der Klasse stehen und spüren, was man von den Kindern zurückkommt, dann merke ich genau, welche Fehler ich selber mache und was ich anders tun muss. Also für die Waldorfpädagogik ist das so wichtig, dann ist auch das Blödeste, wenn man Waldorfpädagogik so als ein starres Konzept aufpasst, also ich habe ein Handbuch, was ist Waldorfpädagogik, ich mache dieses und jenes und festes Tisch mache ich und Morgenkreis. Ja sicher, soll ich machen, aber wenn ich das allein nur runterbete, irgendwo nach Handbuch, dann hat es mit Waldorfpädagogik nichts zu tun. Waldorfpädagogik heißt eigentlich, ich bin so bewusst als Lehrer in der Klasse, dass ich von den Schülern lerne, wie ich es tun soll. In jedem Moment, und zwar mit jedem Einzelnen. Weil mit jedem ist es anders und mit jeder Klasse ist es anders. Mit jeder Klasse muss man es ganz anders machen. Ich meine, wenn man so tödlich, wenn es Lehrer gibt, die jahrzehntelang fast, dass er mit jeder Klasse das auf die gleiche Art herunterbeten, ihren Unterricht. Und es eh schon selber nicht mehr hören können. Weil, ja. Ist klar, ich meine, Sie wissen ja selber nicht, was Sie sich selber dabei wegnehmen. Ich meine, es ist ja gewaltige Freude, auch das mit einer neuen Klasse wieder völlig neu zu erleben. Aber auf die Stufe muss man sich einlassen als Lehrer, dass ich, wenn noch so viel Chemie oder Physik oder Mathematik oder Deutsch oder sonst was das noch so gut kann, ich muss das in der Klasse genauso mit dem gleichen Staunen von einer völlig neuen Seite erleben wie die Schüler. Und wenn ich das mit ihnen gemeinsam erlebe, dann sind die Schüler bereichert und ich selber als Lehrer genauso. Weil das, was ich scheinbar schon Jahrzehnte herunterbete, ich plötzlich wieder mit ganz neuen Augen sehe. Und es gibt nichts, was man jetzt jedes Mal wieder von einer völlig neuen Seite sehen könnte. Als wie wenn ich es noch nie gesehen hätte. Dann mache ich auch nicht den Fehler, dass ich immer so große Sprünge drinnen habe in meinem Unterricht, die Schüler nicht nachvollziehen können. Weil für einen Lehrer sind oft so viele Dinge so selbstverständlich, dass er gar nicht merkt, dass der Schüler gerade dort stolpert. Gar nicht an den scheinbar wichtigen, großen Sachen. Weil ich lerne in Mathematik jetzt Differentialrechnung. Sagt man, ja, das ist etwas Schwieriges. Aber oft scheitert es gar nicht an der Differentialrechnung, sondern an was viel Grundlegenderen. Was der Lehrer einfach voraussetzt, weil er glaubt, er darf es voraussetzen, weil schließlich hat man das schon 5 Klassen darunter gelernt. Nur die Schüler haben keinen Daumen mehr davon. Und für das ist ein Sprung, den sie nicht nachvollziehen können. Das obere, das scheinbar kompliziert, das könnten sie wahrscheinlich eh nachvollziehen. Nur unten an der Basis fehlt dann irgendwo ein Eckstein meistens. Aber wenn ich das ganze Gebilde einfach gemeinsam mit den Schülern neu entdecke von Grund auf, dann besteht nie die Gefahr, dass die das nicht nachvollziehen können. Und selber ist man einfach total bereichert, weil man es sie wie neu geboren fühlt eigentlich in dem Fach. Und das ist nichts Staubiges und nicht dieselbe Mühle, sondern es ist was ganz Neues. Ist doch herrlich. Ist doch herrlich. Also, ich meine, so hat Steiner seine Pädagogik entwickelt. Ich meine, schon mit den Nachhilfeschülern, die er gehabt hat. Ich meine, er hat die Pädagogik den Schülern abgelesen. Er hat mit denen gearbeitet und gespürt, was geht nicht und wie muss ich es anpacken. Und überhaupt null vorgefasstes Konzept dazu. Man muss halt wach sein dabei und beobachten und schauen. Und man muss natürlich selber genügend Begeisterung mitbringen, weil das auch eine Kraft ist, dann die wirkt auf die Schüler. Dann geht das wunderbar. Aber was so im Kleinen passiert, das passiert im Großen. Da sind wir zwar die kleinen Schüler der großen Hierarchien von uns, aber sie lernen etwas, wenn sie uns erziehen jetzt. Und sie lernen was Neues, was ganz was Geniales, eben dass sie diese Art des Selbstbewusstseins und der Freiheit, die einzig zunächst der Mensch entwickeln kann, dass sie davon etwas mitnehmen. Das ist das sozusagen ganz Großartige für die geistige Welt über uns. Und wenn sozusagen wir verabsäumen, uns in der richtigen Weise zu entwickeln, dann rauben wir auch der geistigen Welt etwas. Und das heißt damit natürlich aber auch, dass indem wir aus dem Ich heraus schöpferisch tätig sind und etwas herausschöpfen aus der geistigen Welt und es ihr dann wieder zurückgeben, es eben trotzdem was anderes geworden ist. Es ist nicht einfach nur das kleine, ich schöpfe und dann schmeiße ich es ihnen halt wieder hin. Das wäre ja sinnlos irgendwo. Da könnte man es uns sparen, ja, weil das ist ja oft die Frage, ja, wo ist denn der Sinn der ganzen Entwicklung? Also ja, ich gebe das wieder zum Geistigen zurück. Aber so ist es ja eben nicht. Sondern es kommt eben in ganz neuer Art heraus. Und das ist die große Bereicherung auch für die geistige Welt. Und dass das möglich ist, ist eben einerseits durch die Hilfe Michaels, der unserem geistigen Tun Wirklichkeit verleiht, sodass es wirklich hinaufstrahlen kann bis zu den Hierarchien über uns. Und natürlich substanziell vor allem die Christuskraft, die in uns dadurch lebt, dass wir eben wirklich aus der geistigen Welt heraus schöpfen. Das werden wir dann in diesem Sinn das nächste Mal noch weiter besprechen. Da werden wir dann auch diese Dinge, diese Fragen behandeln, zum Beispiel wie das mit dem Karma ausschaut, welche karmischen Wirkungen freie Taten haben oder welche Wirkungen sie nicht haben. Das habe ich eigentlich schon für heute vorgesehen, aber das geht sich heute nicht mehr aus. Das werden wir dann das nächste Mal besprechen. Das nächste Mal ist allerdings erst in 14 Tagen.